1987 oder 88 muss es gewesen sein, war ich in München in der 9. oder 10. Klasse und die Klasse war gespalten in zwei Lager. Bayern-Fans und 1860-Fans. 60er. Ich war bei 1860 München im Verein, weil ich Leichtathletik dort gemacht habe, aber ich war Bayern-Fan. So, aber da gab es eine Begebenheit, die war relativ verstörend. Und zwar hatte ein Freund von mir gesagt, hey, wir gehen zum Spiel. 60 wurde zwangsabgestiegen in die dritte Liga, weil sie finanziell irgendwie nicht richtig auf die Beine gekommen sind. Und da gab es relativ viel Frust und so weiter. Und die ganze Atmosphäre bei den Spielen war sehr aufgeheizt. Ein Freund erzählte mir schon, dass irgendwas am Start sei und so, und da muss man dann berichten, wie es gelaufen ist und so weiter. Und tatsächlich war es so, dass vor dem Spiel sich Fans aus beiden Lagern getroffen haben und sich gegenseitig lustig gemacht haben und irgendwelche Spottlieder übereinander gesungen haben und so weiter. Und dann fuhr ein Golf vor von einer der Parteien. Und der Fahrer stieg aus und machte die Heckklappe auf und da waren so 25 bis 30 Baseballschläger drin. Und dann sind diese zwei Fangruppen aufeinander losgegangen und haben sich geprügelt. Massenschlägerei, 60, 70 Leute. Und du fragst dich, wie kann es sein? Vom Fußballspiel gehen Leute einfach so aufeinander los. Was passiert da? Und das ist genau die Frage, die Jakobus stellt, heute in Kapitel 4. Also was passiert da mit uns? Wieso sind wir Menschen so gestrickt? Wie kann das sein? Was passiert da in uns? Und er spricht über einen geistlichen Umgang mit Konflikten und er spricht über einen weltlichen Umgang mit Konflikten. Und interessanterweise gibt er uns keine dritte Option, nämlich die Option, keine Konflikte zu haben. Weil die Realität ist, es gibt kein konfliktfreies Leben. Konflikte werden dich immer begleiten, solange du unter Menschen bist. Die Frage ist mehr, wie wirst du mit Konflikten umgehen? Wirst du einen geistlichen Umgang finden mit den Konflikten oder einen weltlichen Umgang haben? Und Jakobus weiß, wovon er spricht, weil er hat Jesus gesehen, über viele, viele Jahre, als der jüngere Bruder von Jesus, hat er gesehen, wie Jesus mit Konflikten umgegangen ist. Hat Jesus in Konflikten gesehen, wo Leute ihn versucht haben, theologisch zu kritisieren und ihn in Frage zu stellen. Und Jakobus hat gesehen, wie Jesus damit umgegangen ist. Jakobus hat gesehen, wie es Konflikte in der Familie gab. Wie es Konflikte zwischen ihm und seinen Eltern und seiner Mutter gab und zwischen ihm und seinen Geschwistern. Und Jakobus hat gesehen, wie Jesus mit diesen Konflikten umgegangen ist. Jakobus hat gesehen, wie Jesus vor ein öffentliches Gericht gestellt wurde. Also viel konfliktreicher geht's wahrscheinlich nicht. Und er hat gesehen, wie Jesus damit umgegangen ist. Nicht nur, dass Jakobus der Bruder von Jesus war, sondern er war auch ein Leiter in der Gemeinde in Jerusalem. Und was er dort beschreibt in Kapitel 4, basiert bestimmt auf seinen Erfahrungen, die er hatte mit der Gemeinde und mit den Geschwistern in der Gemeinde und bestimmt auch zum guten Maß mit seinen eigenen Erfahrungen, was bei ihm passiert, wenn er in Konflikten ist und in Schwierigkeiten und Herausforderungen ist. Und es gab bestimmt viele Konflikte, die uns bekannt sind in der Gemeinde in Jerusalem, war zum Beispiel einmal, dass sie Geldprobleme hatten und finanzielle Unterstützung brauchten von außen. Die Konflikte, die uns bekannt sind, sind theologische Konflikte, dass die sehr orthodoxen christlichen Juden, die dort Christen geworden sind, versucht haben, bestimmte theologische Dinge reinzudrücken in die Gemeinde, wo sich andere dagegen gewehrt haben, gesagt haben, das wollen wir nicht. Wir glauben nicht, dass es Gottes Wille ist. Da gab es große Konflikte in der Gemeinde. Die Konflikte, die uns bekannt sind, sind aus der Apostelgeschichte, dass es Streit gab wegen ganz grundlegenden Bedürfnissen, nämlich, dass dass es Streit gab zwischen christlichen, zwischen jüdischen Christen und griechischen Christen, weil sie gesagt haben, irgendwie stimmt ja was nicht. Irgendwie werden ständig diese Witwen, die ja durch die Gemeinde versorgt wurden damals, wenn sie jüdisch sind, werden sie bevorzugt. Und die griechischen Witwen müssen irgendwie hinten anstehen. Solche Konflikte gab es da in der Gemeinde. So, Jakobus weiß, wovon er spricht. Ganz nebenbei, Tim, toll, dich zu sehen. Tim Morris ist zu Besuch, wer ihn kennt noch, er war einige Jahre in Berlin hier in der Gemeinde. Schön, dass du mal wieder vorbeischaust hier. So, und Jakobus leitet dieses Kapitel ein, nicht indem er sagt, so geht man mit Konflikten um, oder der hat recht, oder der hat recht, sondern er fängt an mit einer Frage. Das ist ganz modern im Moment so. Bei den letzten 10 Jahren, wenn du irgendwas schreiben sollst, eine Arbeit schreiben sollst in der Schule oder ein Referat halten sollst, dann sollst du eine Leitfrage stellen. Ja, kennt ihr das? Die Leitfrage. Genau welche Frage versuche ich eigentlich zu beantworten? Hat Jakobus vor 2000 Jahren auch schon gemacht. Hier ist die Leitfrage. Kapitel 4, Vers 1. Woher kommt Streit? Woher Krieg unter euch? Fragt, woher kommt es? Also woher kommt es wirklich, dass es ständig irgendwie Konflikte gibt? Wie kann das sein? Und im Folgenden, ich habe bestimmt 30 Wörter auf Griechisch nachgeschlagen hier in diesem Kapitel, weil er so ein ganzes Feuerwerk zündet hier an Begriffen mit immer neuen Aspekten hier. Er sagt, woher kommt Streit? Das griechische Wort hier ist Polemos. Krieg, Schlacht, Kampf. Streit, Polemiker oder sowas, ne? Das sind Leute, die Streit suchen, die sich lustig machen, sagt, woher kommt sowas unter euch? Wie kann es sein? Woher kommt der Krieg unter euch? Machä. Die Machete, vielleicht kommt die daher, weiß ich nicht. Aber, also, das ist halt mein Schlachtkampf, Aufeinandertreffen. Das ist so, wenn zwei, also im Altertum sich also Heere begegnet sind, dann haben sie sich positioniert und so, und dann sind sie aufeinander getroffen, aufeinander zugerannt und aufeinander losgegangen. Er sagt, woher kommt es unter euch? Das Interessante ist auch, er schreibt jetzt nicht irgendwie an Nichtchristen, ne? Er schreibt an Christen. Er redet über die Gemeinde. Er sagt, wie kommt es? Wie kann es sein, dass es unter euch sowas gibt? Das ist eine gute Frage. Wie kommt es, dass Leute, die sich als Freunde bezeichnen, plötzlich aufeinander losgehen? Leute, die sich Treue geschworen haben vor dem Altar, Eheleute, dass sie plötzlich aufeinander losgehen. Sagt, woher kommt es, dass Geschäftspartner, die Vereinbarungen getroffen haben, wie sie zusammenarbeiten werden, dann plötzlich irgendwie aufeinander losgehen? Und er hat eine Idee. Woher kommt Streit, woher Krieg unter euch? Kommt's nicht daher? Aus euren Gelüsten. Das Wort habe ich auch nachgeschlagen. Das heißt Hedone. Also so das hedonistische Prinzip, das ist so die Idee, so ich lebe einfach nur, damit es mir gut geht und ich nehme alles mit, was sich gut anfühlt. Die Konsequenzen sind mir egal. Hauptsache es fühlt sich gut an. Eure Gelüste. Sagt er, kommt's nicht daraus, dass ihr diesen Wunsch habt, ich will, dass es mir gut geht. Ich will, dass ich mich gut fühle. Ich will, dass ich gehört werde. Ich will, dass ich Recht habe. Ich will, dass ich gesehen werde. Sagt, kommt's nicht daher? Kommt's nicht aus euren Gelüsten, die da streiten in euren Gliedern? Streiten. Auch ein interessantes Wort. Das heißt Bartheumen. Also, das Wort war ganz schwierig nachzuschlagen, weil es gibt eigentlich kein direktes, direkte Übersetzung oder kein Wort. Es ist eigentlich mehr so eine Wortschöpfung von Jakobus, das Bartheumen. Und es gibt eine Vermutung, woher dieses Wort kommen könnte, nämlich weil ungefähr 100 Jahre vorher es in Sparta diesen Aufstand gab von Sklaven. Und es ist verfilmt worden, wo Spartacus diesen Aufstand leitet, ja, den Sklavenaufstand. Und dann hat er Leute um sich geschart und er hatte zum Schluss ein Heer von 200.000 Sklaven und armen Menschen und wollte sie wegführen nach Norden, dort, wo die meisten hergekommen sind, aus Germanien. Und sie sind auf verschiedene andere römische Heere gestoßen auf dem Weg und die haben sich ihnen in den Weg gestellt und sie haben viele geschlagen und aus einem noch nicht geklärten, oder das werden wir vielleicht nie erfahren, aus irgendeinem Grund sind sie dann doch umgekehrt, wieder Richtung Süden gezogen, um dann mit dem Ziel vermutlich dann irgendwie über Schiffe zu fliehen oder so. Und da wurde das Heer dann aufgerieben, sie wurden eingekreist und Spartacus hat sich mit 60.000 Leuten befreien können aus dieser Einkesselung. Die anderen wurden getrennt von ihm und trotzdem wurden die meisten Leute von diesen 60.000 dann später aufgerieben und getötet. Und die überlebenden 6.000 wurden entlang der Via Appia Richtung Rom gekreuzigt. 6.000 Menschen. Und dieses Wort Wurzel verwendet er hier über das, was unter den Christen passiert. Er sagt, die Gelüste, die streiten in euch. Es ist dieses Gefühl von so, irgendwie Freiheit, irgendwie ich will doch meins haben, ich will doch hier haben, ich will mich doch durchsetzen, ich will doch gehört werden, ich will doch gesehen werden. Ich hab doch recht. Er sagt, eure Gelüste streiten in euren Gliedern. Ihr seid begierig. Epithymete, griechisch. Das beschreibt ein starkes Streben, ein Begehren, ein starkes Wünschen. Dieser Impuls ist in uns drin, aber ich will doch. Ihr seid begierig und erlangt's nicht. Ihr mordet und neidet. Und gewinnt nichts. Das griechische Wort, das hier verwendet, wirklich ist Mörder sein, morden, jemanden umbringen. Sagt, das ist, was ihr in euren Herzen macht. Ihr geht aufeinander rum und ihr wollt, dass ihr stehen bleibt und der andere zu Boden geht. Ihr mordet. Ihr neidet. Das griechische Wort heißt hier nacheifern, auch bewundern, aber beneiden. Ihr seht beim anderen etwas und ihr sagt, das will ich haben. Dieses Ansehen will ich haben. Diese Position will ich haben. Der hat was, was ich nicht habe. Und entweder ich bekomm's oder er hat's nicht mehr. Aber es kann nicht so sein. Er sagt, ihr neidet und gewinnt nichts. Gewinnen Dynamai. Das gewinnen können, Vermögen, imstande sein. Ihr sagt, ihr versucht all diese Dinge zu tun, aber ihr kriegt's einfach nicht hin. Er sagt, so verhaltet ihr euch untereinander. Er sagt weiter, ihr streitet und kämpft. Streiten, Macheste, heißt, ihr kämpft, ihr streitet. Auch Fechten, das ist mehr so zwischen zwei Personen so. Du stehst du da und du fichst so gegen den anderen so und von rechts und von links ein bisschen und von hinten wieder so. Versuchst irgendwie, ihn zu stechen. Irgendwie gegen ihn anzugehen. Und ihr kämpft, sagt er wiederum, Polemeite, ihr führt Krieg gegeneinander. Weißt du so, Streit beginnt immer mit deinem Innenleben. Und ist nicht der Hammer? Also, ich finde so Psychologie total faszinierend und therapeutische Ansätze auch total faszinierend und Tiefenpsychologie, wo du dich damit beschäftigst, was passiert mit dir da drinnen? Dass ich mich erstmal damit angefangen habe zu beschäftigen, wie so diese ganzen Impulse, wo die eigentlich herkommen, dass 90% von dem, was ich mir so rational vordergründig entscheide, eigentlich von ganz tief unten kommt. Und ich lege mir bloß eine Logik zurecht, warum ich das jetzt so machen kann und das eigentlich okay ist. Und anzufangen, mich tiefer damit zu beschäftigen, war ein guter Ansatz. Ich war fasziniert, so, oh, die Psychologie, Mensch, die hat total viel zu geben. Jakobus wusste das vor 2000 Jahren schon. Er hat gesagt, es kommt von ganz tief unten, was ihr da macht. Es hat ganz wenig mit dem Thema zu tun, über das ihr streitet. Es kommt aus den Gelüsten in euch. Und dann wird das befeuert durch Neid, dass du etwas haben willst, aber irgendwie es nicht bekommst. Und das Erste, was du vergisst, ist, mit Gott das Ganze zu klären und zu besprechen. Er sagt, ihr streitet und kämpft, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Er sagt, wie wär's denn mal, mit Gott drüber zu sprechen? Wie wär's denn mal, Gott mit ins Bild einzubeziehen und zu Gott zu bitten, dass ihr euch hilft, das zu klären? Oder einfach loszulassen davon, sagen, Gott, ich bitte dich, ich leg's in deine Hände. Ich vertraue dir, dass das Ergebnis okay sein wird. Und dann sagt er, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr über Absicht bittet. Nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Er sagt, okay. Und manchmal bittet ihr und dann sagt Gott nein. Und auch das passt euch nicht. Ihr wollt es einfach haben. Ihr wollt Gott nicht vertrauen. Darum gibt es so viel Streit unter euch. Und all diese Dinge kommen von innen und explodieren dann irgendwann nach außen. Und wir feiern das Abendmahl heute im Rahmen der Predigt und ich wollte die Julia bitten, ein bisschen was von ihren Gedanken dazu mitzuteilen.
Genau, guten Morgen auch von mir. Ich möchte beginnen mit einer Bibelstelle und zwar Philipper 2, Vers 3 bis 11. Dort steht, weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht gottgleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Ich möchte jetzt über Demut, Bescheidenheit und Selbstlosigkeit reden. Das ist auch ein Thema, über das ich mir in letzter Zeit sehr viele Gedanken gemacht habe, weil ich immer mehr merke, wie die Menschen unserer Gesellschaft getrieben werden von diesem Drang nach Anerkennung und diesem Drang danach, jemand sein zu müssen und sich beweisen zu müssen in dieser Welt. Und ich merke auch bei mir selber, wie ich sehr viel so über mein eigenes Ansehen nachdenke und darüber, wie ich rüberkomme und ob ich schlau wirke und wie ich aussehe und wie ich vor anderen dastehe. Und ich glaube, in dieser individualistischen Gesellschaft, in der wir leben, in diesen westlichen Kulturen, kann es einfach sehr schnell passieren, dass wir uns nur noch um uns selbst drehen. Jesus sagt aber ganz klar, wir dürfen uns nicht selbst in den Mittelpunkt stellen. In Matthäus 16, Vers 24 bis 26 heißt es, danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Was hat ein Mensch denn davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er selbst aber dabei seine Seele verliert? Er kann sie ja nicht wieder zurückkaufen. Ich habe in letzter Zeit auch mehr über Erfolg nachgedacht. Ich habe jetzt gerade Anfang Oktober angefangen zu studieren. Ich studiere Volkswirtschaft an der FU und es gibt natürlich auch immer Studenten um einen herum, die schon große Karrierepläne haben für die Zukunft und erfolgreich werden möchten und reich und was auch immer. Und ich mache natürlich auch Gedanken, wo ich hin möchte in meinem Leben und was meine Ziele sind, was ich erreichen möchte. Und Gott möchte natürlich auch, dass wir erfolgreich sind und die Gaben, die er uns gegeben hat, benutzen, dass wir unser Bestes geben in unserem Studium oder unserem Beruf. Aber Gott möchte nicht, dass wir so unser Herz daran hängen, dass es uns so wichtig ist, eine große Nummer zu sein in dieser Welt. Diese Einstellung ist geprägt von Stolz und von Gier. Wir sollten theoretisch auch damit zufrieden sein, eine sehr geringe, unbedeutende Stellung in der Gesellschaft zu haben. In Matthäus 18, Vers 3 bis 4 sagt Jesus: Ich versichere euch, wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, kommt ihr ganz sicher nicht in Gottes himmlisches Reich. Wer aber so klein und demütig sein kann wie ein Kind, der ist der Größte in Gottes himmlischem Reich. Für einen wahrhaft demütigen Menschen spielt es keine Rolle, ob er eine Putzkraft ist oder der größte Superstar der Welt. Deshalb heißt es auch in der Stelle, die wir zuvor gelesen haben, dass wir uns nicht an unser irdisches Leben hier auf der Erde klammern sollen. Viele der Dinge, die in dieser Welt wichtig sind und eine große Rolle spielen, sollten für uns eigentlich keine hohe Priorität haben, egal ob im Sinne von Materialismus oder hohem Ansehen oder was auch immer. Jesus sagt, wir sollen bescheiden sein und die Bedürfnisse der anderen höher stellen als unsere eigenen und uns nicht nur um uns selbst drehen. Wir sollten die Einstellung haben, die Jesus uns vorgelebt hat. Ich lese nochmal Philipper 2, Vers 4 bis 8. Dort steht: Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht gottgleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Jesus war so selbstlos und demütig und hat sich selbst so klein gemacht. Sein Leben lang wurde Jesus damit konfrontiert, dass all die Schriftgelehrten und Pharisäer mehr geachtet und respektiert wurden als er, obwohl Jesus eigentlich derjenige war, der die Schrift am besten kannte und sie vor allem verstanden hat und ausgelebt hat, ganz nach Gottes Willen. Jesus ist Gottes Sohn, er hat unglaubliche Macht und trotzdem ließ er sich verspotten und misshandeln bis zum qualvollen Tod am Kreuz. Sogar noch in den letzten Augenblicken vor seinem Tod machten sich die Leute über ihn lustig und spotteten, er soll doch selber vom Kreuz heruntersteigen und sich selbst helfen, wenn er Gottes Sohn sei. Jesus hätte jederzeit ein Heer von Engeln anrücken lassen können und glorreich seine Macht beweisen können. Doch stattdessen hat Jesus sich voller Selbstlosigkeit erniedrigt und starb schändlich, weil er uns retten wollte, aus Liebe zu uns. Genau, darüber wollen wir jetzt nachdenken beim Abendmahl und Mathis betet noch für uns.
Mathis betet in 10 Minuten, aber ich habe noch ein bisschen was zu sagen. Aber danke, Julia, für das Mitteilen, weil das ist die Haltung, die Jesus uns vorgelebt hat und gelehrt hat. Und das ist die Haltung, nach der wir streben sollen. Er sagt, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in Überabsicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Und er lässt nicht locker. Ja, das ist so, erst ein Drittel durch diesen ganzen Abschnitt, um den es hier geht. Und ich glaube, warum er da so drauf sitzt auf diesem Thema, ist, weil christliche Gemeinden nicht durch Verfolgung von außen kaputt gehen, nicht in Europa. In Europa gehen christliche Gemeinden kaputt, weil Leute ihre eigenen Gelüste in den Vordergrund stellen, weil Streit nicht geklärt werden kann, weil man mit Streit nicht umgeht, weil sich zwei Leute denken, übereinander heben zu müssen und dann Parteiungen entstehen und all diese Dinge. Und drum bleibt es so dran, weil das vor 2000 Jahren schon genauso war. Und jetzt fasst er noch einen größeren Hammer aus. Vers 4. Ihr sagt, ihr Ehebrecher. Und er meint auch genau das. Ehebrecher. So redet er zu seinen christlichen Geschwistern. Ihr Ehebrecher. Wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Freundschaft hier ist, es gibt verschiedene Wörter im Griechischen für Freundschaft, hier ist Philia gemeint. Das ist nicht diese hingegebene Liebe, die Gott uns gegenüber hat, sondern es ist einfach dieses kumpelhafte Freundsein. So, ja, weltlicher Umgang ist schon okay, naja, ein bisschen, also ist mir ein bisschen, bin ich ein bisschen rausgerutscht, ja, also, dass du so mit weltlichen Haltungen umgehst. So als wäre das schon irgendwie so eine kumpelhafte Sache, die man halt manchmal mitnimmt und macht. Er sagt, Freundschaft mit der Welt Das ist Feindschaft mit Gott. Echtra, Feindschaft, Hass, Groll, Feindschaft. Das zeigt, dass du einen Groll gegen Gott hast. Und die Konflikte sind häufig nur vordergründig Konflikte miteinander und nicht selten Konflikte zwischen den Einzelnen und Gott. Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Feind sein heißt, sich aufstellen gegeneinander. Er sagt, wenn du dich so verhältst, dann stellst du dich gegenüber Gott auf. Wieso zwei Heere? Er hat ganz viel Kriegssprache hier. Ja, zwei Heere, die sich gegeneinander aufstellen. Und du baust sowas auf und du sagst, okay Gott, komm her, ja, okay, ich bin bereit. Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst, der Geist, den er uns in uns hat wohnen lassen, ich mag diese Übersetzung überhaupt nicht hier, also in der 2018 Übersetzung, ich weiß nicht, warum das geändert wurde. Also ursprünglich heißt es in der Luther-Übersetzung, mit Eifer wacht Gott über den Geist, den er in uns hat wohnen lassen. Das heißt, Gott hat was von sich in dich hineingelesen, er will wirklich genau wissen, was machst du damit? Lässt du dich führen, lässt du dich leiten vom Geist und all diesen Eigenschaften, über die Julia gesprochen hat. Da schaut Gott ganz genau hin. Doch Gott, Vers 6, gibt größere Gnade. Er sagt, trotz all dem ist Gott auch unglaublich gnädig. Darum heißt es, aus den Sprüchen 3 zitiert er hier, wie er so oft tut, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Wiederum dieses einander widerstehen. Gott stellt sich denen entgegen. Er baut sich auf wie ein Heer gegen die Hochmütigen. Es ist dieses so, du drückst, wie so zwei, kennt ihr das bei Rugby oder so? Dann bilden sie diese menschlichen Formationen, die dann aufeinander drücken und gegeneinander schieben. Und vielleicht fühlst du dich so in bestimmten Bereichen deines Lebens. Du drückst, du schiebst, du härter, aber bah, Gott drückt dir irgendwie entgegen. Er sagt, Gott widersteht den Hochmütigen. Aber den Demütigen gibt er Gnade. So seid nun Gott untertan. Hypotasso, untertan sein, sich darunter stellen. Das ist eine bewusste Entscheidung, dass du dich Gott unterstellst und sagst, Gott, du weißt, was ich will. Gott, du kennst meine Wünsche. Gott, ich habe mich bemüht, dass du sagen, was ich sagen will, aber ich muss es nicht erzwingen. Es ist in deiner Hand. Ich vertraue dir, dass du zu deiner Zeit eine Lösung geben wirst. Er sagt, seid Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Das ist wieder das gleiche Wort, dieses Widerstehen, Antitasso, sich entgegenstellen. Er sagt, du sollst gegenüber dem Teufel so sein wie diese Rugby-Mannschaft. Du drückst dagegen und es wird nicht passieren. Mann, habe ich diese Woche einen Kampf gehabt. Im Flüchtlingsheim, wo ich gearbeitet habe, ich weiß nicht, ob es der Anfang meiner alljährlichen Winterdepression ist oder so, aber ich war einfach total genervt. Ich kam da rein und ich habe nur gedacht, ihr nervt mich alle. Also, du kommst da und ich habe es dir schon dreimal erklärt und wieso hast du es nicht gemacht? Ich war nur genervt. Gibt es diese eine Mitarbeiterin, die häufig sagt, dass sie einfach viel zu tun hat und sie hat auch wirklich viel zu tun, glaube ich auch, aber wir sitzen nicht im gleichen Zimmer. Und dann bin ich so dreimal vorbeigelaufen und sie hat sich jedes Mal mit der Kollegin unterhalten und gequatscht. Und ich war einfach so, ich war genervt. Ich sag, was erzählst du mir, du hast so viel zu tun, du quatschst den ganzen Tag. Dann bin ich reingegangen und habe dann gesagt so, entschuldigen, dass ich euch bei der Arbeit störe, aber ich habe eine kurze Frage. Und ich habe gesagt, wow, jetzt musst du aufpassen. Jetzt fängst du an, zynisch zu werden. Und ich musste wirklich die ganze Woche dagegen ankämpfen und sagen, lass dich nicht davon überwinden. Halt dagegen. Weißt du, es gibt diese Momente, wo du so erfüllt vom Geist bist, dass du einfach so super gelassen reagierst in solchen Situationen. Aber die meiste Zeit ist es wirklich sich entgegenstellen und dagegen drücken und sagen, nein, ich will mich nicht davon leiten lassen. Es wird nicht passieren. Und dann vielleicht im nächsten Schritt gucken, was ist denn da drin eigentlich los? Was sind denn, was habe ich denn für Begierden, die da aufbegehren in mir? Er sagt, reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Klagt und trauert und weint, euer Lachen verkehre sich in Weinen und eure Freude in Traurigkeit. Ich glaube nicht, dass er meint, sagt, okay, Gott ist die große Spaßbremse, Lachen ist nicht erlaubt. Aber wenn wir so drauf sind, wie ich es gerade beschrieben habe, dann zynisch sind oder lieblos sind, dann hast du dieses Lachen, dieses überhebliche Lachen vielleicht, wo du sagst, so, aha, schau mal, die ganzen Blödis hier, wie sie sich anstellen wieder. Sagt, hör auf zu lachen. Du solltest weinen darüber, wo du bist und was du da gerade anrichtest. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Wiederum. Entscheidet euch, euch Gott zu unterstellen, dann wird er euch erhöhen. Er sagt, naht euch zu Gott. Sich zu Gott zu nahen ist ein ganz aktiver Prozess. Und es braucht Schritte, es braucht Entscheidungen, sich Gott nahe zu kommen. Und es ist auch für mich immer wieder, es gibt diese Phasen, wo ich richtig mich sehr Gott nahe fühle, mit Gott wandle, aber dann gibt es auch wieder diese Phasen, wo ich mich Gott überhaupt nicht nahe fühle. Und dann braucht es bewusste Entscheidungen gegen meine Natur. Letztens war ich im Auto unterwegs und hatte eine längere Autofahrt und ich habe einen Bericht gehört über Daniel Defoe, der Robinson Crusoe geschrieben hat, und ein bisschen den Hintergrund, die Geschichte, wie dieses Buch zustande kam und was der historische Hintergrund davon ist. Und dann gab es wohl zu dieser Zeit eine Person, die mit einem Schiff unterwegs war, und dieses Schiff war im sehr schlechten Zustand, und dann kam sie zu einer Insel, um Wasser aufzufüllen, aber die Person war so überzeugt davon, dass dieses Schiff untergehen wird und dass es überhaupt keinen Sinn hat, mitzufahren. Er hat seine Sachen vom Boot geholt, sich versteckt in der Insel, bis die dann abgefahren sind, ist desertiert und war alleine dort über sehr, sehr lange Zeit. Und aus Angst, die Sprache zu verlernen, hat er angefangen, die Bibel jeden Tag laut zu lesen. Und ich habe das gehört in diesem Bericht, dachte so, boah, cool. Wann habe ich das letzte Mal laut die Bibel gelesen? Jetzt fahre ich mit 130 oder irgendwas auf der Autobahn, da kannst du jetzt nicht die Bibel auspacken und anfangen laut zu lesen. Aber ich habe das Radio ausgemacht, habe überlegt, was kenne ich denn auswendig aus der Bibel? Und das klingt jetzt kitschig, aber als erstes kam mir Psalm 23 in den Sinn. Und dann habe ich einfach angefangen, diesen Psalm laut zu sprechen. Und schon nach dem ersten Satz habe ich angefangen zu beten. Und habe dann immer ein anderes Wort betont aus dem Satz. Der Herr ist mein Hirte. 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 Mir wird nichts mangeln. 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 Und über jeden dieser Aspekt habe ich gebetet und dachte so, wow. Wow, jetzt komme ich Gott wieder nahe. Ja? Wenn du Gott nicht nahe bist, es braucht Entscheidung, es braucht Schritt, es passiert nicht einfach so. Ja, manchmal gibt es diesen segensvollen Tag, wo du aufwachst, die Sonne scheint, du fühlst dich Gott nahe. Aber es braucht Entscheidung, es braucht Schritte. Ich will mich Gott nahen. Und dann sagt er, naht er sich zu dir. Der Rest kommt dann schon. Dirk hat eine tolle Andacht gemacht bei den Männern über die ganz einfachen Grundlagen. Zeit mit Gott verbringen, beten, Bibel lesen. Manchmal brauchen wir diese Erinnerung. Just do it. Nahe dich Gott. Finde den Weg. Du kannst es schaffen. Und dann naht sich Gott auch zu dir. Und jetzt kommen wir zum Abendmahl. Vers 11. Verleumdet einander nicht. Wer seinen Bruder verleumdet oder seinen Bruder verurteilt, der verleumdet und verurteilt das Gesetz. Verurteilst du aber das Gesetz, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist Gesetzgeber und Richter, der selig machen und verdammen kann. Und er endet wieder mit einer Frage. Wer aber bist du, dass du den Nächsten verurteilst? Weißt du, wenn irgendwie es Streit gibt, will man gerne so einen Richter, so ein Gericht zusammenberufen, so. Hier ist der Ankläger, hier ist meine Angelegenheit und hier ist, was passiert ist, und ich suche meine Zeugen, die alle bezeugen können, dass ich Recht habe. Und auf der anderen Seite kommt jemand anders, sagt so, nein, es war ganz anders, und das ist ein Verteidiger, verteidigt sich und dann bringt er seine Zeugen rein. Und dann sagt er, aber der Richter bist nicht du. Wer ist denn der Richter? Er sagt, es gibt einen Richter, das ist Jesus. Und der Richter sitzt auf dem Richterstuhl und entscheidet. Und er sagt, du bist schuldig. Und dann sagt die eine Partei, yay, habe ich doch gleich gesagt. Und dann wendet er sich zur anderen Partei und sagt, und du bist auch schuldig. Und die Strafe ist die Todesstrafe. Und dann steigt er von dem Richterstuhl runter und sagt, und ich werde diese Strafe erleiden. Ich werde sterben. Das ist, womit er endet hier. Im ganzen Kapitel um Streit. Und erinnert sie daran, sagt, Jesus ist für uns gestorben. Jesus ist für uns durchbohrt worden. Wir müssen einander nicht mehr durchbohren. Jesus hat uns vergeben. Wir können einander vergeben. Wir können es hinbekommen. Wir können es schaffen. Die größte Herausforderung in unserer Gemeinde wird wirklich sein, dass wir unsere Beziehungen hinbekommen. Hier. Da kann viel Schwierigkeiten kommen, alles möglich. Aber wenn wir es schaffen, uns von Jakobus hier anleiten zu lassen, auf eine geistliche Art und Weise mit Konflikten umzugehen und nicht auf eine weltliche Art und Weise, dann wird unsere Gemeinde viel Substanz haben, dann wird viel Wachstum möglich sein, geistlich für jeden von uns und auch das zahlenmäßige Wachstum wird für sich kommen. Aber es fängt damit an, dass wir uns Gott unterordnen und dem Teufel widerstehen. Und dann flieht er von uns und dann können wir uns Gott nahen. Lass uns zusammen beten und daran denken, wenn wir das Abendmahl nehmen. Vater, danke, dass wir jede Woche das Abendmahl feiern können, um daran zu denken, dass wir nicht die Richter sind, die auf dem Stuhl sitzen, sondern dass Jesus Gericht sprechen wird, dass Jesus sich für uns geopfert hat, wegen unserer Sünde, dass wir, egal ob wir mit jemandem Streit haben, beide dankbar sein können, dass Jesus für uns gestorben ist, dass wir nicht ausfechten müssen oder gegeneinander anrennen müssen, um klar zu machen, wer Recht hat, sondern dass am Ende du Recht sprechen wirst, Vater. Hilf uns in unseren Ehen, Vater, in unseren Freundschaften, unsere Beziehungen unter Brüdern, unter Schwestern, in unsere Beziehungen mit Leuten aus der Welt, wirklich die Haltung zu haben, die Julia so toll beschrieben hat, einfach den anderen höher zu achten als sich selbst und letztendlich alles in deine Hände zu stellen und zu legen und dir zu vertrauen. In Jesu Namen bete ich. Amen.